Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Lilly Hanssons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Richard Barenberg.
Als das Leben in Lorna zurückkehrte, war das Erste, was sie spürte, der warme Körper neben ihr. Sie gähnte leise und streckte behutsam ihre Glieder. Gleich darauf registrierte sie, wie die Person an ihrer Seite sich ebenfalls rührte. Ihr Herz tat vor Freude einen Sprung. Das Experiment war also geglückt, teilweise zumindest. Ob der Rest auch geklappt hatte, mussten sie gleich herausfinden. Zunächst einmal aber drehte sie sich zur Seite und pustete Johnny zärtlich ins Ohr. Der Impuls genügte, ihn die Augen aufschlagen zu lassen. »Na?« flüsterte sie, noch immer dicht über ihm. »Hast du gut geschlafen?«
»Wie ein Toter«, erwiderte er benommen und schickte, als ihm das Unangemessene seiner Worte auffiel, hinterher. »Entschuldige bitte.«
»Schon gut«, lächelte sie. »Das war ja auch Sinn der Sache.« Sie ließ von ihm ab, nicht ohne noch einmal über sein Gesicht zu streicheln, stand auf, ging zur Fensterluke unter der Decke und spähte hindurch. Auch sie überkam, als sie hinaussah, ein Gefühl großer Erleichterung. »Wir haben es tatsächlich geschafft. Die Elmsfeuer bewegt sich wieder.« Und nachdenklich fügte sie hinzu, »Da hat Iblot mich, ohne es zu wollen, ein letztes Mal vor dem Untergehen bewahrt.« Als er Lornas Worte hörte, erhob auch Johnny sich zügig und eilte zur Tür. Das Lächeln in Lornas Gesicht verschwand.
»Was tust du da?« fragte sie unsicher.
Johnny verstand nicht. »Na, nach oben will ich auf Deck. Nachsehen, ob auch wirklich alles gut ist.« Lorna ging auf ihn zu, packte ihn sanft am Arm und zog ihn zurück zu seiner Pritsche.
»Das darfst du nicht«,
sagte sie, und Traurigkeit ließ ihre noch eben fröhliche Stimme vibrieren. Johnny sah sie verwirrt an.
»Dein Arrest ist nicht aufgehoben, wir...«
»Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Heißt das, ich muss weiter hier unten?«
Lorna nickte.
»Es tut mir so leid. So fürchterlich leid, ich wollte nicht, dass du denkst. Mousson hat mir lediglich erlaubt, deine Zelle zu öffnen, um dir den Trank zu geben. Wenn er wüsste, dass wir zusammen hier geschlafen haben, dann...«
Johnny legte einen Finger auf Lornas Lippen und bat sie zu schweigen.
»Psst, ich weiß, dass es nicht deine Schuld ist.«
Dann nahm er sie fest in den Arm und zwang sich mit aller Kraft, sein aufgewühltes Inneres zu besänftigen.
»Ich glaube, es ist besser, du gehst jetzt, bevor uns noch jemand hier...«
Lorna sah mit tränenfeuchten Augen zu ihm auf.
»Aber weißt du was?«
flüsterte sie. Er schüttelte den Kopf.
»Hier unten in deinem Kerker bist du vermutlich am sichersten Ort, den es auf diesem Schiff gibt.«
»Wie meinst du das?« Sie drehte leicht den Kopf und starrte über seine Schulter hinweg ins Leere.
»Du glaubst doch nicht«, sagte sie schließlich leise, »dass das schon alles war, dass mein Vater es bei dieser Warnung bewenden lässt. Das nächste Mal kommen wir nicht so leicht davon.«
Nachdem sie sich davon überzeugt hatten, dass von Iblot tatsächlich keine Gefahr mehr ausging, waren der Kapitän, Mousson und Elm auf die Brücke zurückgekehrt. Auch Brovny hatte sich wieder an die Arbeit gemacht. Zuvor aber wollte er sichergehen, dass auch Rosina den Tiefschlaf gut überstanden hatte. Vermutlich trank sie schon wieder heiße Schokolade. Das Kind war eine Naschkatze, wie seine Mutter. Brovny spürte einen melancholischen Schauder, der ihn überrollte. Kräftig schlug er die Achternluke hinter sich zu. Unterdessen hatte man im Kommandostand die Aufgaben neu verteilt. Henry Elm stand hinter dem Steuer. Konzentriert hielt er das Rad zwischen den Händen und versuchte, die Tatsache zu verdrängen, dass es, sobald er es losließ, in seine alte Position zurückschnellte. Nein, sie waren es nicht mehr, die den Kurs des Schiffs bestimmten. Aber es half sich vorzumachen, dass man es noch immer tat. Mousson hielt sich das Fernglas vor die Augen. Seit einer Viertelstunde suchte er mit der ihm eigenen Akribie das Meer ab. Der Kapitän studierte versunken die Seekarte. Auf dem Papier sah es so aus, als hätten sie das Festland schon erreicht. Der glühende grüne Punkt, der die Elmsfeuer sein musste, berührte dort bereits die Küstenlinie. Jeder von ihnen wusste, dass man in Mologens Reich nicht einfach so an Land ging, als sei man auf einem Sonntagsspaziergang. Das Gegenteil war der Fall. Das Gegenteil aller Gegenteile. Keiner von ihnen hegte, was das betraf, auch nur den geringsten Zweifel. Umso wichtiger war es, wachsam zu sein. Jede Sekunde, das wussten sie, konnte die nächste Falle in unmittelbarer Nähe zuschnappen. Moussan ließ den Feldstecher sinken und winkte die beiden anderen zu sich heran. Seine Miene war besorgt wie selten.
»Sehen Sie das da vorne, meine Herren?« fragte er heiser. »Was meinst du?«
Elm ließ sich von ihm das Fernglas geben.
»Steuerbord voraus, keine Meile. Du müsstest das eigentlich mit bloßem Auge sehen.«
Elm senkte das Glas und kniff die Augen zusammen. Der Kapitän tat dasselbe.
»Meinst du diese merkwürdigen Höcker, die dort in einer Reihe aus dem Wasser ragen?
Sehen aus wie Sandbänke, wie mit Miesmuscheln bewachsene Sandbänke. Moment.
Die bewegen sich ja. Sind das, ich meine, gibt es hier Wale?«
»Nein, Henry«, entgegnete Moussan und ließ ein fatalistisches Lachen hören.
»Wale sind kluge und sensible Tiere. Die halten sich nicht in Gegenden wie dieser auf. Glaub mir, was immer das da vorne ist, es ist kein Wal darunter.«
Lorna wusste, dass sie gehen musste, doch es gelang ihr nicht. Sie konnte Johnny nicht einfach wieder der Stille und Einsamkeit seiner Zelle überlassen. Wenn sie schon verrückt wurden, dann wenigstens gemeinsam. Noch immer standen sie dicht beieinander vor der angelehnten Tür. Ein ums andere Mal strich sie mit der Hand über sein unrasiertes Gesicht, als könne sie dadurch alle Sorgen wegwischen, die sich in seinem hübschen Kopf türmten. Sie spürte die Nähe ihres Vaters. Sie spürte sie so deutlich, wie sie es seit dem Tag nicht mehr getan hatte, als sie Olenar verlassen hatte. Für immer, wie sie damals dachte. Nun war sie wieder zurück. Aber ihr war klar, dass er sie nicht empfangen würde wie jener Vater, von dem Crescentia Rausch ihr eines langen Abends in der Kombüse vorgelesen hatte, jenem im Gleichnis vom verlorenen Sohn.
»Lorna«,
Johnnys Stimme holte sie in die Gegenwart zurück.
»Ja, was ist?«
»Das nächste Mal«, wiederholte er, »kommen wir nicht so leicht davon, hast du gesagt. Was meinst du damit?« Die drei Offiziere hatten die Brücke verlassen und standen dicht an dicht im Bug des Schiffes. Der Kapitän hielt den Feldstecher vor den Augen. Moussan warf einen prüfenden Blick über die Reling.
»Das Schiff ist langsamer geworden. Wir machen kaum noch Fahrt, was immer das zu bedeuten hat.«
Er richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die seltsamen Hügel vor ihnen. Noch immer wussten sie nicht, worum es sich dabei handelte. Trotz des gedrosselten Tempos steuerte die Elmsfeuer direkt darauf zu. Moussan schirmte mit der Hand die Augen.
»Sandbänke sind es keine. Die bewegen sich nicht. Aber Tiere von dieser Größe, die so aussehen, kenne ich auch keine. Ich will verdammt sein, wenn das nicht.«
Er ließ den Blick von Backbord nach Steuerbord wandern.
»Diese Hügel ziehen sich über die gesamte Küste.«
»Ja«, sagte Elm, »scheint mir auch so. Und sie kommen immer näher. Ich fürchte, wir werden bald wissen, was das für Dinger sind. Und ich will mit dir ein Tänzchen wagen, wenn sie uns nicht jede Menge Ärger bringen.
Es ist keine Meile mehr bis zum Ufer. Wenn er noch etwas mit uns vorhat, bevor wir sein Grundstück betreten...«
Moussan lachte heiser. Er fand den Vergleich mit dem Grundstück gelungen.
»Sollte er bald damit anfangen, bevor wir in seinem Garten stehen und ihm seinen schönen Rasen zertrampeln?«
Elm sah Moussan beeindruckt von der Seite an.
»Du bist wirklich der abgebrühteste Hund, den ich je in meinem Leben getroffen habe, Philipp, weißt du das? Das liegt wahrscheinlich daran, dass die meisten Leute, mit denen du in deinem Leben zu tun hattest, welche mit Knackarsch waren und dicken Titten.«
Elm lachte.
»Ich wusste gar nicht, dass du so vulgär sein kannst. Nur zu deiner Information, es gibt Frauen, die reißen dir bei lebendigem Leib das Herz aus der Brust.«
Moussan grinste finster. »Siehst du, solange also keine Frau in der Nähe ist, gibt es auch nichts, was uns beunruhigen sollte.« Wieder sahen sie schweigend über das Meer. Zu beiden Seiten der Elmsfeuer glitten sonderbare Fischwesen durch das Wasser. Sie begleiteten das Schiff schon seit einiger Zeit. Von Körperbau und Größe waren sie Delfinen nicht unähnlich, doch sobald sie sich im Sprung aus den Wellen erhoben, zerfielen sie in tausende Wasserkristalle, die funkelnd zurück ins Meer regneten. Dort angekommen, fügten sie sich wieder zu fester Form und schwammen weiter.
»Sieh mal«, rief Elm, »da vorne sind Robben. Zumindest sehen sie wie welche aus.«
Moussan folgte der Linie von Elms ausgestrecktem Arm mit den Augen und war überrascht. Mit Robben hatte er an diesem Ort nicht gerechnet.
»Aus Fleisch und Blut, wie es scheint«, brummte er. »Und was für welche? Die sind ja mindestens so groß wie Orcas.« »Ja, und sie halten sich direkt zwischen diesen merkwürdigen Hügeln auf. Vielleicht sind es doch nur Sandbänke und dass sie sich bewegen, war eventuell nichts weiter als eine Täusch.
Elm verstummte. Die vermeintliche Sandbank verwandelte sich binnen Sekunden in etwas, das keiner der Männer im Bug vorher gesehen hatte. Nicht einmal in ihren abwegigsten Träumen. Aus dem Wasser erhob sich mit gewaltigem Tosen ein riesiger Koloss, ein Berg aus grünlich-blau schimmerndem Fleisch, zitternd wie ein Gebirge aus Aspik, vielleicht 15 oder 20 Meter hoch. Sein Aussehen erinnerte entfernt an einen feisten menschlichen Kopf, einen Kopf, der lange Zeit im Wasser gelegen hat und bereits in den Zustand der Verwesung übergegangen ist. Ein Teppich aus Algen und Muscheln zog sich über das Ungetüm. Sie hatten es wirklich mit dem riesenhaften, faulenden Kopf eines Giganten zu tun. Jene Stellen an seinem grotesk geformten Schädel, wo man die Augen vermutet hätte, waren muldenartig vertieft und von speckigen Hautwulsten überzogen. Eine Nase im eigentlichen Sinne gab es nicht, lediglich eine ölig glänzende Membran über einem schwarzen Loch, die sich hin und wieder zischend öffnete und schloss. Das Abstoßendste an diesem Ungeheuer jedoch war sein gewaltiges Maul, das bislang unter der Wasserlinie verborgen gewesen war. Nun aber, während das Monstrum in die Höhe schoss, Tonnen von Wasser mit sich reißend, das dröhnend zurück auf die zerwühlte See prasselte, riss es dieses Maul zu verstörender Größe auf. Ein Orkan aus Fäulnis brandete über die Emsfeuer hinweg und raubte den Männern im Bug beinahe die Sinne. Immer neue dieser Bestien erhoben sich inzwischen aus dem Meer, gierig und, wie es aussah, todbringend. Sie bildeten einen Ring der Vernichtung um die gesamte Küste von Tortugalma, und Mousson, Elm und der Kapitän sahen nun mit an, wie Dutzende der massigen Robben zwischen messerscharfen und mannsgroßen Reißzähnen zerfetzt wurden. Das Gebrüll der sterbenden Tiere drang zu ihnen herüber und brannte sich in ihre Seelen ein. Denn wer die nächsten Opfer werden würden, wussten sie.
Aboyo?
Ja, Aboyo. So heißen sie, Köpfe im Wasser. Lornas Gesicht war bleich und ihre Haut so dünn, dass man die bläulichen Adern darunter schimmern sah. Sowohl die Harpien als auch Iblot waren einmal freie Wesen, die sich allein aus Angst meinem Vater angedient haben. Die Aboyo aber hat er allein zu dem Zweck erschaffen lassen, das Zentrum seines Reichs zu sichern. Ihre Aufgabe ist es zu verhindern, dass Eindringlinge Olinars heiligen Boden betreten. Im Ruhezustand sehen sie aus wie harmlose Sandbänke. Nach Mologins Willen sind sie blind, ihr Geruchssinn ist verkümmert. Auf umso effektivere Weise arbeiten dafür aber ihre akustischen Sensoren, die über die gesamte Kopf- und Gesichtshaut verteilt sind. Jede noch so kleine Schwingung wird von ihnen erkannt. Und sobald sich der Verursacher dieser Schwingungen in ihre Nähe wagt, schlagen sie zu.
Lorna verstummte und lauschte.
Durch den schmalen Fensterschlitz unter der Decke vernahmen sie die Todesschreie der Robben.
»Was du hier hörst«, flüsterte sie, »das machen sie. Ich kenne dieses Geräusch, das unerbittliche Mahlen ihrer Kiefer und das Zerbersten vom Fleisch, den Muskeln und den Knochen derer, die ihnen in die Falle gegangen sind.«
Johnny ließ sich auf seine Pritsche sinken.
»Und wie bist du ihnen entkommen, damals auf deiner Flucht?«
Lorna schwieg. Ihre Lippen formten tonlos Worte in einer fremden Sprache. Dann, nach einer ganzen Weile, begann sie,
»auf ähnliche Weise, in der wir nun versuchen müssen, an Land zu gelangen.«
»Welche Weise?«
Wieder gab Lorna keine direkte Antwort, sondern sagte unerwartet,
»du musst etwas essen.«
»Etwas essen jetzt? Ich glaube nicht, dass ich das jetzt kann.«
»Gerade jetzt, du musst. Es könnte das letzte Mal sein, bevor...«
Sie hielt inne und starrte erneut gedankenverloren vor sich hin. Ihr Körper begann zu beben. Wieder zuckten ihre Lippen. Diesmal erkannte Johnny, was sie ohne zu sprechen sagten. »Vater.« Er stand auf und schüttelte Lorna sanft an den Schultern.
»Essen«,
wiederholte sie schließlich sichtlich verwirrt.
»Du musst etwas essen. Glaub mir, komm mit in die Küche.«
Zielstrebig zog sie ihn zur Tür. Er wand sich. »Nein, Lorna, ich bleibe besser hier. Du weißt, dass ich die Zelle nicht verlassen darf, und ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger bekommst. Wer weiß, wozu Mousson derzeit fähig ist. Lass uns lieber kein weiteres Risiko eingehen. Ich komme zurecht auch ohne Essen.« Mit diesen Worten schob er sie durch die Tür.
»Ich bringe dir etwas«,
flüsterte sie. Dann drückte Johnny die Tür hinter ihr zu und hörte, wie von außen zaghaft der Riegel vorgeschoben wurde. Zurück auf der Brücke hielten die Männer Rat. Keiner von ihnen besaß mehr viel Hoffnung, das Ufer lebend zu erreichen. Wenn das nun ihr Ende war, würden sie wenigstens so viele dieser Kreaturen mit sich ins Verderben reißen, wie sie konnten. Morlogen sollte bluten. Immerhin das. Bevor sie starben, würden sie seine Küste in ein Schlachthaus verwandeln. Was also war zu tun? Eine fremde Hand, nicht die ihre, hatte das Tempo der Elmsfeuer inzwischen auf ein Minimum gedrosselt. Gleichzeitig hielten sie weiter unerbittlich auf die riesigen Bestien im Wasser zu. Morlogen hatte einen neuen Zug in einem grausamen Spiel eröffnet. Das gute Blatt besaß er. Gönnerhaft gab er ihnen nun genug Zeit zu erkennen, dass es keine Rettung gab. Sobald sie seinen Verteidigungsring erreicht hätten, wäre es mit ihnen vorbei. Kein Kampf, keine Entscheidung für das Gute, keine gegen das Böse. Eine Minute, eventuell zwei, würden die widerwärtigen Kiefer ihre Arbeit verrichten. Dann wären die Elmsfeuer und ihre Besatzung Vergangenheit. Irgendwo fern von hier würde man sich vielleicht eine Weile noch ihrer erinnern. Doch dann würde sich auch über sie das große Tuch des Vergessens breiten. »Na, Philipp?« Elm stieß Mousson sanft den Ellbogen in die Rippen. »Wünschst du dir jetzt nicht auch, du hättest etwas weniger den starken Mann gespielt und dafür hin und wieder ein paar mehr Ärsche und Titten in den Händen gehalten?« Mousson entgegnete nichts. An seinem Blick erkannte Elm, dass er mit seiner Mutmaßung nicht völlig daneben lag. Verstört wandte Crescentia Rausch sich vom Fenster ab. Hastig ging sie auf Lorna zu und packte sie energisch an den Schultern. »Natürlich«, sagte sie, »kannst du für Johnny etwas zu essen haben? Ich mach dir etwas für ihn fertig. Aber«, sie sah Lorna beschwörend in die Augen, »wenn du weißt, wie wir an diesen Ungeheuern vorbeikommen, ist es deine Pflicht, sofort auf die Brücke zu gehen und es denen dort oben zu sagen. Und du weißt es doch, oder? Du hast es doch gerade selbst gesagt.« Lorna hielt dem eindringlichen Blick der Köchin stand und schwieg. Ihr Verhalten begann Crescentia Rausch wütend zu machen. Sie verstärkte ihren Griff. »Verdammt nochmal, Mädchen, willst du, dass wir alle bei dieser Geschichte draufgehen? Dein Johnny, ich...« Sie drehte sich um, ihre Unterlippe begann zu zittern. »Die kleine Rosina?« Lorna vernahm die Worte dumpf, wie durch eine Wand. Die Hände auf ihren Schultern spürte sie kaum, wohl jedoch die um ihre Kehle. Es war ihr Vater, der seine Finger nach ihr ausstreckte, sie fühlte es. Er war bereits ganz nah, unerträglich nah. Eine schallende Ohrfeige riss sie aus ihrem Wahn.
»Geh auf die Brücke«,
schrie Crescentia Rausch sie an,
»und sag dort, was du zu sagen hast, sofort!«
Moussons Kiefer malten. Er wusste, dass Lornas Rat der richtige war. Dank ihrer Hilfe waren sie Iblot entkommen. Sie mussten ihr auch diesmal vertrauen, die Zeit drängte. Um das zu sehen, reichte ein Blick aus dem Fenster. Was Mousson jedoch noch immer zurückhielt, war etwas anderes. Etwas, das Lorna als Gegenleistung für ihre Hilfe von ihm forderte. Er verengte die Augen zu Schlitzen und brummte, »Frau Hoy, dies ist wahrhaftig nicht der richtige Zeitpunkt für derartigen Viehhandel. Sie wissen, dass ich diese Bedingung nicht akzeptieren kann, zu keiner Zeit.« Ohne etwas zu erwidern, machte Lorna trotzig kehrt und wandte sich zum Gehen. Mousson ballte die Hände in den Hosentaschen zu Fäusten. Das hatte man davon, wenn man Frauen, die noch mitten in der Pubertät steckten, an Bord nahm. Der Kapitän hielt seit Minuten schon die Augen geschlossen. Er hatte in seinem langen Leben bereits alles gesehen. Es spielte keine Rolle mehr, ob er die Lider offen oder geschlossen hielt. Henry Elm hingegen sah bewundernd auf die junge Frau, die so viel Mut hatte, dem Steuermann die Stirn zu bieten. Lorna hatte bereits die Türschwelle überquert, als Mousson endlich einlenkte. »Gut, Sie haben gewonnen.« Johnny wusste nicht, wie ihm geschah. Plötzlich klirrte der Riegel und die Tür der Zelle wurde aufgerissen. Vor ihm standen Lorna und Mousson. Lorna wirkte ihm noch blasser und verletzlicher als bei ihrer Verabschiedung. Moussons Gesicht war versteinert. »Stehen Sie auf, Elm, und kommen Sie mit«, herrschte er ihn an. »Sie sind frei, der Arrest ist aufgehoben.« Verwirrt sprang Johnny auf und sah Mousson fragend an. Dann wandte er sich an Lorna, deren Mund ein wissendes Lächeln umspielte. Doch Mousson packte ihn grob am Arm und zog ihn mit sich fort durch die Tür. »Wir haben keine Zeit, die Boote warten.« Wie Schlachtvieh trieb er Lorna und Johnny durch die schwach beleuchteten Korridore. Als sie schließlich das Achterdeck erreichten, waren alle anderen schon dort versammelt. Der Kapitän, Henry Elm, Leonie Brovny, Putzi Mommsen, Crescentia Rausch und Rosina. Die Die Beiboote waren ausgeklinkt und schaukelten an dicken Tauen knapp über dem Wasser. Ein hastiger Blick verriet Johnny, wie nah sie den Aboyo inzwischen gekommen waren. Ein Schauder überlief ihn. Der faulige Atem der Kreaturen war allgegenwärtig. Mousson hatte recht gehabt. Ihnen blieb kaum noch Zeit. Alle außer ihm schienen bereits zu wissen, was nun passieren würde. In der Nähe standen drei große Dieselkanister. Als er daran rüttelte, stellte er fest, dass sie zu etwa einem Viertel gefüllt waren. Verwundert beobachtete er, wie Crescentia Rausch an jedem der Kanister große Fleischstücke befestigte, die offenbar aus Restbeständen ihrer Gefriertruhe stammten. Sobald sie damit fertig war, wurden die Kanister von Brovny und Mousson vorsichtig zu Wasser gelassen. Kein Geräusch war zu hören, als sie dessen Oberfläche berührten. Was dann geschah, verfolgte Johnny mit großer Sorge. Brovny nahm Rosina auf den Arm und ging mit ihr zur Reling. Dort angekommen, band er ihr das freie Ende des Seils, mit dem die Kanister verknüpft waren, um den Oberkörper. Kaum war das erfolgt, stieg Rosina auch schon wie selbstverständlich auf die Brüstung. Johnny wollte schreien, das Kind warnen, doch kein Laut kam aus seiner Kehle. Und noch ehe er etwas dagegen unternehmen konnte, war Rosina mit ihrer Fracht ins Wasser gesprungen. Wieder war kein Aufprall zu hören. Brovny drehte sich mit abstoßender Zufriedenheit im Gesicht zu ihm um und begann, als er Johnnys schockierte Miene sah, zu lächeln.
»Sie ist wie ihre Mama, kann völlig still durch das Wasser fliegen und hat Kraft wie 10 Männer.«
Er wandte sich wieder der Reling zu. Johnny ging zu ihm und sah Rosinas zarten Kinderkörper fischgleich durch die Wellen pflügen. Im Schlepptau beförderte sie die Dieselkanister, als wögen diese nichts. Brovny wischte sich stolz eine Träne der Rührung aus den Augenwinkeln. Weniger als 900 Meter waren sie inzwischen von den Aboyo entfernt. Satt hatten die Bestien sich wieder zu 2/3 unter Wasser verzogen. Wenn man sie so sah, mochte man kaum glauben, welch ungeheure Zerstörungskraft von ihnen ausging. Rosina hatte derweil ihr Ziel erreicht. Behende löste sie sich aus der Schlinge um ihre Brust. Die Kanister trieben nun eine knappe halbe Seemeile vom Schiff entfernt auf den Wellen. Von ihrer Last befreit, legte Rosina den Rückweg, sehr zu Johnnys Erstaunen, in weniger als der halben Zeit zurück. Keine 5 Minuten nach ihrem Aufbruch kehrte sie nass, aber bester Verfassung an Bord zurück. Brovny schloss sie in seine Arme. Dann musste wirklich alles schnell gehen. Je zur Hälfte kletterten sie so leise wie möglich in eines der beiden noch immer schwebenden Boote hinab. Johnny kam neben seinem Vater zu sitzen und verstand überhaupt nichts mehr. Was hatte dieses Manöver zu bedeuten? Warum die Dieselkanister? Warum das rohe Fleisch? Sobald jeder von ihnen Platz genommen hatte, zog Mousson ein Gewehr aus seiner Hülle und entsicherte es. Johnny verfolgte, wie der Steuermann hochkonzentriert Kimme und Korn in Deckung brachte. Eine Gänsehaut überlief ihn. Wenn Mousson jetzt abdrückte, gab es kein Zurück mehr. Das hieß, ein Zurück gab es schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Alle hielten den Atem an. Dann zerrissen knapp hintereinander 3 Schüsse die Luft. Mündungsfeuer blitzte auf. Eine Sekunde später flogen die Kanister in einer gewaltigen Detonation in die Luft. Fetzen von Blech und Fleisch zischten durch die Luft. Trümmerteile regneten selbst noch auf ihre Boote hernieder. Es roch nach Öl und verbranntem Grillgut. Was folgte, war banges Warten. Würde der von Lorna ersonnene Plan funktionieren? Er tat es. Durch den Lärm der Explosion und die anschließende Druckwelle alarmiert, erhoben die Aboyo sich neugierig und mordlüstern wieder aus dem Wasser. Mit wuchtigen Schlägen ihrer grotesken Flossen, die unterhalb ihrer runden, teigigen Leiber wucherten, trieben sie zu der Stelle, an der die Kanister in die Luft geflogen waren. Der Geruch der verkohlten Fleischstücke, den selbst sie wahrnehmen mussten, tat vermutlich sein Übriges. Nun war der Zeitpunkt gekommen. Die grausamen Wachen waren abgelenkt. Mit einem Bowie-Messer kappten Brovny und Mousson die Taue der Boote. Mit dumpfem Klatschen schlugen sie auf dem Wasser auf. Dann hieß es pullen. Ohne einen Blick zur Seite oder zurück flogen sie über das Wasser dahin. Es gab jetzt nur noch eine Richtung, vorwärts. Das Meer brodelte, Gischt schäumte. Keiner der Aboyo schien ihre Verfolgung aufzunehmen. Zu sehr waren sie von dem, was man für sie angerichtet hatte, in Bann gezogen. »So riesige Körper und so wenig Gehirn«, dachte Johnny, während er sich im Boot festkrallte. Schaum peitschte ihm ins Gesicht. Reflexartig schloss er die Augen. Als er sie wieder aufschlug, sah er, dass sie ihr Ziel fast erreicht hatten. Torturalmar, den Turm der verlorenen Seelen. Wie ein Gebirge erhob er sich vor ihnen aus dem Meer. und dorthin ruderten sie nun um ihr Leben und ihr Seelenheil. Der Wald. Für einen kurzen Moment musste er das Bewusstsein verloren haben. Als er wieder zu sich kam, lag sein Kopf in Lornas Schoß. Sobald sie bemerkte, dass er wach wurde, ging ein Lächeln über ihr Gesicht. Sie sah sehr mitgenommen aus. Johnny versuchte ihr Lächeln zu erwidern und richtete sich schwerfällig auf. Sein Rücken schmerzte. »Du bist beim Anlanden rückwärts gegen die Kante des Bootes geknallt«, sagte sie und half ihm beim Aufstehen.
»Danke, es geht schon wieder.«
Er rieb sich die Augen und sah sich um. Es war kaum zu glauben. Tatsächlich war es ihnen gelungen, heil das Ufer zu erreichen. Vor der Küste sah er die Abojo nervös auf und ab patrouillieren.
»Tja, damit habt ihr nicht gerechnet«, dachte er. »Tut mir leid, wenn wir euch um eine kräftige Mahlzeit beschissen haben.«
Er musste lachen.
»Warum lachst du?«, fragte Lorna.
»Ich lache doch gar nicht«, entgegnete er. »Ich lockere nur meine Mundmuskulatur. Wer weiß, wofür ich sie noch brauche.«
Übermütig nahm er Lorna in den Arm und küsste sie. Er spürte ihre Zunge, wie sehr er das vermisst hatte. Als er an ihrem Gesicht vorbeilinste, sah er in der Ferne die Elmsfeuer. Herrenlos trieb die alte Dame in der Dünung hin und her. Wie Ratten das sinkende Schiff hatten sie jenen Ort verlassen, der über so lange Zeit ihr Zuhause gewesen war. Und ob sie je dorthin zurückkehren würden, stand in den Sternen. Vor ihnen lag eine schwarze Zukunft. Moussan trat neben sie und legte Johnny eine Hand auf die Schulter.
»Schön zu sehen, dass es Ihnen wieder gut geht, Elm. Kommen Sie beide bitte mit zu den anderen. Wir verteilen gerade die Waffen und ich möchte, dass jeder von Ihnen ebenfalls eine bekommt.«
»Aber«, widersprach Johnny, »ich habe noch nie eine Waffe in der Hand gehabt.«
Moussan lächelte.
»Glauben Sie mir, den Umgang damit lernt man schnell. Viele Mörder sind im Kopf nicht die hellsten. Da schaffen Sie das mit Leichtigkeit.« Er wandte sich zum Gehen. Johnny wiederholte tonlos Mörder.
Lorna nahm ihn entschlossen bei der Hand und zog ihn mit sich, dorthin, wo die anderen sich bereits versammelt hatten.
Moussan hatte nicht gelogen. Jeder von ihnen war bereits in Besitz einer Waffe. Moussan selbst, Brovny, der Kapitän, Mommsen, Henry Elm, alle hielten je ein Gewehr in der Hand und trugen ein weiteres über der Schulter. Lorna erhielt einen Revolver und eine kleine Pistole. Ebenso Crescentia Rausch, die für eine ehemalige Nonne erstaunlich geschickt mit beidem umging. Nachdem Rosina, sehr zu Johnnys Unbehagen, ebenfalls eine großkalibrige Waffe in ihrem Kleidchen verstaut hatte, war er an der Reihe.
»Hier, nehmen Sie diesen Revolver und das Gewehr. Mehr haben wir leider nicht mehr übrig«,
sagte Moussan, als er Johnny den kalten Stahl in die Hand drückte.
»Immerhin besser als gar nichts.«
Er sah sich grimmig um.
»Was ist?«, fragte Johnny besorgt. »Haben Sie etwas entdeckt?«
Moussan stieß ein leises Knurren aus.
»Nein, aber genau das ist es, was mir Sorgen macht.«
»Wie meinen Sie das?«
»Die Detonation, das Gebrüll der Abojo. Sie hätten uns längst bemerken müssen.«
Er wischte sich mit dem Handrücken über die zerkratzte Stirn.
»Aber es passiert nichts.«
Brovny kam auf sie zu.
»Wir sollten los.«
Der Russe wirkte unruhig und blickte sich ebenfalls ständig misstrauisch um.
»Hier an der Küste ohne Deckung sind wir leichte Beute.«
Moussan nickte. Ein Pfiff signalisierte den anderen den Aufbruch. Voll banger Erwartung setzten sie sich in Bewegung. Hinter ihnen lag nun das Meer und vor ihnen eine monströse schwarze Wand.
»Torturalma«,
hauchte Crescentia Rausch und bekreuzigte sich. Bereits vom Schiff aus hatten sie erahnen können, wie groß dieses Bauwerk sein musste, das sie in der Ferne sahen. Wie sehr die Wirklichkeit jedoch von ihrer Vorstellung abwich, erkannten sie jetzt, da sie kurz vor ihrem Ziel waren. Seitdem sie Rosina bei ihrer Malerei überrascht hatte, war das Bild verdrehter und zerstückelter Körper in Crescentia Rauschs Gedächtnis eingebrannt. Zu plastisch waren die kindlichen Zeichnungen gewesen. Woher wusste Rosina, woraus der Turm gebaut war? Noch waren die Mauern von Torturalma schwarz wie die Nacht und der Turm so hoch, dass seine Spitze von unten nicht zu erkennen war. Seine oberen Stockwerke verschwanden im Dunst grün glimmender Wolken.
Und aus diesen Wolken schossen unablässig Blitze, die das Mauerwerk entlang züngelten, als leckten sie gierig an dessen Haut. Unausgesetzt erklang tiefes Donnergrollen. Sie sahen einander an. Die Angst stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Einige von ihnen hatten an diesem Ort nur ihr Leben zu verlieren. Für andere hingegen ging es um mehr, um sehr viel mehr. Dicht vor ihnen begann nun ein unheimlich anmutender Wald. Er war das letzte Hindernis, das sie noch vom Fuße Tortoralmars trennte.
»Verdammt«, sagte Moussan. »Davon war auf Aquilias Karte nichts zu sehen. Ich dachte, das seien nur ein paar Bäume. Wir hätten Macheten mitnehmen sollen.« »Beim nächsten Mal«,
entgegnete Henry Elm, der neben ihm herging, trocken. Aber niemandem war zum Scherzen zumute, und auch Elm verfiel gleich darauf wieder in düstere Gedanken. Vieles sprach dafür, dass er bald mit allem, was ihn als Wesen ausmachte, in den Schlund ewiger Verdammnis fahren würde. Witze zu machen war seine Art, mit der furchtbaren Angst umzugehen. Sobald sie die ersten Baumreihen hinter sich gelassen hatten, senkte sich Finsternis über sie. Nach und nach gewöhnten ihre Augen sich an die Dunkelheit, und das Schwarz wich einem kontrastarmen Grau. Niemand war außer ihnen zu sehen, nichts war zu hören. Hin und wieder drang wie von Ferne das Brummen des Donners durch das dichte Blattwerk. Elm ließ sich innerhalb der Gruppe zurückfallen, bis er auf Johnnys Höhe war. Viel Zeit blieb ihm nicht mehr, das ahnte er. Die letzten Stunden, vielleicht auch nur Minuten, wollte er nun vollständig seinem Sohn widmen. Er hatte einiges wieder gut zu machen. Johnny schien sich zu freuen, dass sein Vater sich zu ihm gesellte. Eine Weile gingen sie schweigend nebeneinander her. Plötzlich blieb Elm halb überrascht, halb erschrocken stehen und zeigte in eine bestimmte Richtung.
»Hast du so etwas schon einmal gesehen?«
Johnny strengte seine Augen an. Dann sah auch er es. Zwischen den dicht stehenden Baumstämmen flog eine Art riesiger Libellen. Ihre dünnen Leiber schimmerten blau und hatten beinahe die Länge eines Kleinwagens. Ihre Flügel waren so groß wie ein ausgewachsener Mensch. Mindestens 2 Dutzend dieser Tiere schwebten völlig lautlos in einiger Entfernung an ihnen vorüber. Baumstämme waren dabei offensichtlich kein Hindernis. Die Libellen oder was immer es war, flogen einfach durch sie hindurch. Und so oft sie das taten, leuchteten ihre Körper für einen Moment hell auf. Aus dem Abstand entstand daraus der Eindruck vom Blaulicht eines Rettungswagens, welches den Wald in ein magisch zuckendes Zwielicht tauchte.
»Das sind Sefichom«, flüsterte Lorna ihnen zu. »Sie sind harmlos. Ihr Wesen ist so flüchtig und ihre Seelen so zart, dass nichts Böses in sie einzudringen vermag.«
Mit einem Mal wurde ihr Gesicht sehr traurig.
»Die Sefichom waren die Lieblingstiere meiner Mutter. Mologen hasst sie, weil er keine Macht über sie besitzt.«
Johnny legte tröstend einen Arm um sie, und jetzt erst bemerkte er die welken Blätter, die durch einen Schlitz von Lornas Rucksack lugten. Sie hatte Eleonora, die Alraune, ihre Mutter, also nicht zurückgelassen.
»Von Tieren dieser Art gibt es einige in diesem Wald, und alle suchen sie hier vor Mologens Zugriff Schutz«,
ergänzte Lorna.
»Mologen«, dachte Johnny, »wie sehr er diesen Namen hasste und die Person, die sich hinter ihm verbarg. Wie würde es sein, diesem Mann plötzlich gegenüberzustehen, von Angesicht zu Angesicht? Würde er ihn überhaupt so nah an sich heranlassen, oder würde er ihn schon sehr viel früher töten? Wenn er so mächtig war, wie man sagte, warum hatte er sie nicht längst alle vom Antlitz seines Reichs getilgt? Was hielt ihn davon ab? War es Lorna? Hatte jemand wie Mologen tatsächlich Skrupel, die Hand gegen die eigene Tochter zu erheben?«
Johnny rümpfte die Nase. Sie würden Mologens wunden Punkt schon finden, sobald er sich aus seiner Deckung wagte. Warum verschanzte er sich dort in seinem Turm? Er hatte doch nicht etwa Angst vor ihnen. Wieso kam er nicht herunter und kämpfte wie ein richtiger Herrscher, sondern verhielt sich stattdessen wie ein erbärmlicher Feigling? Lorna schien seine Gedanken lesen zu können.
»Mein Vater hat keine Angst«, sagte sie unvermittelt. »Glaub mir, Angst war nie sein Problem.«
Sie hielt nachdenklich inne.
»Warum er uns trotzdem so lange in Ruhe lässt, ist mir allerdings auch ein Rätsel.«
Henry Elm brummte.
»Es gibt einen Grund. Ich habe nie erlebt, dass Mologen nicht wusste, was er tat. Dass er sich uns bis jetzt nicht in den Weg gestellt hat, kann nur heißen, dass er zu allem entschlossen ist und dass er sehr gut weiß, dass nicht er selbst es ist, der unter Zugzwang steht. Er lässt die Dinge einfach auf sich zukommen. Wir sind in der Unterzahl.«
Lorna nickte. Beklommen gingen sie weiter.
Johnny fühlte den ungewohnten Druck des Gewehrs in seinem Rücken. Seine Hand schloss sich um den Revolver in seiner Tasche. »So ein kaltes, lebloses Ding«, dachte er, »und bringt doch so viel Tod und Vernichtung.« War es nicht immer so? Waren nicht die kleinsten Dinge die gefährlichsten? Ein winziger Tumor reichte aus, um aus einem in voller Kraft stehenden Menschen binnen weniger Monate einen hilflosen, wimmernden Wurm zu machen, der in Windeln schiss und seine Mitmenschen um noch mehr Morphium anflehte. Ein solcher Tumor war monogen. Und er, Dr. Johnny Elm, Chirurg, promoviert mit Summa Cum Laude, war angetreten, ihn, dieses bösartige Geschwür, vollständig und endgültig zu entfernen, damit er nie wieder auch nur den geringsten Schaden anrichtete. Als er aus den Tiefen seiner finsteren Gedanken wieder zu den anderen zurückkehrte, fiel Johnny auf, dass Lorna noch schweigsamer, noch bleicher geworden war. Was ging nur in ihr vor? Sein Blick wanderte im Pulk nach vorne, und er bemerkte, dass auch das Verhalten der anderen sich gewandelt hatte. Noch wachsamer waren sie geworden, noch ängstlicher und misstrauischer ebenfalls. Brovny, Moussant und Mommsen hielten ihre Gewehre im Anschlag, als seien sie auf der Pirsch. Hatten sie etwas gewittert, für das ihm selbst der Sinn fehlte? Was ihre Umgebung betraf, zeigte sich alles unverändert. Nach wie vor wanderten sie zwischen mächtigen Stämmen hindurch, durchquerten ein milchiges Grau, das keine Abstufungen kannte. Hin und wieder begegnete ihnen ein Schwarm Seefichern. Irgendwann jedoch blieben auch diese aus. Johnnys Hand fuhr noch einmal prüfend an die Waffe in seiner Tasche und befühlte das Gewehr, das an einem Riemen schwer über seiner Schulter hing. Er dachte nach. Lorna wusste etwas, von dem sie ihm nichts verriet. Er hielt sie am Arm fest. »Du spürst etwas, das ich nicht spüre, habe ich recht?« Die Gruppe hatte sich schon ein ganzes Stück von ihnen entfernt. Lorna wandte sich wortlos von ihm ab und setzte zügiger ihren Weg fort. Das allerdings war keine Antwort, die ihn befriedigte. Unwirsch folgte er Lorna und setzte sich im Tross wieder vor sie. »Rede mit mir«, drängte er. »Ich finde, ich habe ein Recht darauf zu erfahren, worauf wir zusteuern.« Er sah sie flehend an. »Bitte.« Lorna erwiderte seinen Blick auf seltsam entrückte Weise. Ihr linkes Augenlid zuckte. Dann sagte sie kryptisch, »Es ist, dass nichts ist.«
»Dass nichts ist?«
Sie schluckte und griff sich panisch an den Hals. Was war nur mit ihr los? Sie wirkte leise. Im selben Moment traten sie unerwartet auf eine große Lichtung, die sich mitten im Wald vor ihnen auftat.
»Aborei«, flüsterte Lorna. Ihre Stimme klang beunruhigend fremd. »Aborei«, wiederholte sie und sah starr über die Lichtung hinweg, dorthin, wo der Wald weiterging. Und nun sahen auch er und die anderen es. Der Feind, auf den sie so lange gewartet, der Feind, dessen Erscheinen sie zuletzt beinahe herbeigesehnt hatten, nur damit es endlich etwas gab, wogegen sie ankämpfen konnten, er war angetreten. Mologen, der Herrscher über Olenar, dessen generelle Existenz zu bezweifeln Johnny kurz davor gewesen war, hatte den nächsten Schritt getan. Keine 200 Meter entfernt stand ihnen nun sein Heer gegenüber. Und jeder noch so leise Zweifel am Vorhandensein seiner Macht war mit einem Schlag vom Tisch gefegt. Es waren Wesen, wie keiner von ihnen je welche erblickt hatte. Sie schienen direkt den fürchterlichsten Angstträumen eines Kindes entsprungen. Es waren Hunderte, vielleicht Tausende. Wer mochte schon sagen, wie viele von ihnen sich noch im Wald verborgen hielten? Jedes einzelne von ihnen war ein Abbild nie gekannten Schreckens. Die erste Kampfreihe wurde von dunklen, violetthäutigen Gnomen gebildet. Diese waren bis auf einen Helm und einen massiven Brustharnisch nackt. Ihre Beine, oder wie man ihre Läufe auch immer nennen mochte, waren auf groteske Weise muskulös. Sie mussten hervorragende Sprinter sein. Im Missverhältnis dazu standen die deutlich schwächer ausgeprägten Arme, mit denen sie riesige Holzbögen in langen, knochigen Fingern hielten. In jeder der gespannten Sehnen steckte bereits ein brennender Pfeil. Die Gesichter der Gnome waren auf verstörende Art konturlos. Es gab weder Nase noch Mund, nur große Facettenaugen, die jedes Detail der Umgebung insektenhaft registrierten. Hinter den Bogenschützen erhob sich eine Phalanx aus vielleicht 3 Meter hohen Ungetümen. Auch deren Beine waren muskulös, ebenso aber ihre mächtigen Arme und Pranken, mit denen sie Prügel aus rotglühendem Stahl umfassten. Ihre Köpfe waren geschuppt wie die von Schlangen. An langen Hälsen schwebten sie witternd über den Helmen der Gnome, durch nicht vorhandene Lippen unablässig züngelnd. Wenn die Keulen in ihren Fäusten so heiß waren, wie es den Anschein hatte, ließ sich leicht ausrechnen, welche Zerstörungskraft sie im Gefecht entwickeln würden. Johnny und die anderen sahen einander prüfend an. Sie waren normal gewachsene Menschen. Gut, sie hatten auf dem Weg hierher die ein oder andere Prüfung bestanden oder sie zumindest überlebt. Gegen diese Gegner aber würden sie nichts ausrichten können. Vermutlich würden die Kugeln ihrer Gewehre und Pistolen diesen Wesen nicht einmal Schrammen reißen. Und das war nur die vorderste Kampflinie, das Kanonenfutter, welches jedem Heer voranschritt. Die wahren Monster, die in dieser Armee mit Sicherheit dienten, hatten sie bislang noch nicht zu Gesicht bekommen. Bestien womöglich, deren Größe und Vernichtungspotenzial sie sich nicht einmal ansatzweise vorzustellen vermochten. Ihr Stampfen, Schnauben und Knurren drang bereits aus dem Wald zu ihnen herüber und ließ jede einzelne Faser ihres Körpers gefrieren. Schlimm war, was sie sahen, schlimmer, was sie nicht sahen. Am schlimmsten aber war die Ruhe, die nun eintrat. Die Ruhe vor dem großen, dem finalen Sturm. Der Feind bebte vor Mordlust, das konnte man sehen. Jeder Muskel der abnorm geformten Körper lechzte danach, ihnen das Fürchterlichste anzutun, das ein Wesen einem anderen zufügen kann. Doch noch taten sie nichts. Lorna ging zitternd einen Schritt nach vorn. Ein Zucken ging durch die Reihen von Mologins Kriegern. Hatten die Ungeheuer in ihr die Tochter ihres obersten Befehlshabers erkannt? Waren sie nun unschlüssig, wie sie reagieren sollten? Johnny hörte, wie hinter ihm knackend Gewehre entsichert wurden. Es war lächerlich. Sie wären tot, bevor nur eine Kugel ihren Lauf verlassen hätte. Er sah zu Lorna. Wie angewurzelt stand sie auf ihrem Platz. Was ging in diesem Moment in ihr vor? Wieder einmal spürte er, wie tiefe Traurigkeit sich in ihm breitmachte. Allein, dachte er. Wenn es darauf ankommt, bist du immer allein. Es kann noch so viele Menschen geben, die dich lieben. In den entscheidenden Situationen kann dir keiner von ihnen helfen. Sterben musst du ganz allein. Die Reihen des Gegners hatten sich wieder gefasst. Wie lange würden sie sich noch gedulden? Johnny wandte sich um. Er sah seinen Vater. Sein Blick ging voller Verachtung geradeaus. Ebenso der Brovnis, Moussons und auch der des Kapitäns. Er sah Crescentia Rausch. Sie stand hinter den drei Männern, ihr Gesicht war bleich, ihre Arme lagen schützend um Rosina. In ihren Augen jedoch glomm ein dunkles Feuer. Keine dieser Kreaturen würde kampflos auch nur einen Finger an ihr kleines Mädchen legen. Zuletzt sah Johnny auf Putzi, seinen Bruder. Mommsen stand dicht bei den anderen. Seine Hände umklammerten ein Gewehr. Vor Angst schlotterte er am ganzen Leib. Sie waren beide keine Krieger und Helden schon gar nicht. Johnny vermochte jetzt keinen klaren Gedanken mehr zu fassen. Sein Körper hatte sich tief in sich selbst verbarrikadiert, sein Herz und seine Seele hatten sich von seinem Fleisch abgekoppelt. Seine irdische Hülle mochten diese Monster atomisieren, seinen Geist würden sie nicht bezwingen. Noch einmal ließ er seinen Blick über die ihm so vertrauten Gesichter wandern. In ein paar Minuten vermutlich gehörten sie alle, wie sie hier standen, der Vergangenheit an. Es war in seltsamer Weise tröstlich, diese verschrobenen Menschen kennengelernt zu haben, jeden einzelnen von ihnen. Johnny lächelte. Es war gut so, wie es war. Nun war er bereit zu gehen. Ein Schuss brach in die Stille ein. Mommsen hatte in Panik den Abzug gedrückt, doch die Schuldfrage spielte nun keine Rolle mehr. Von gegenüber ertönte im selben Augenblick ein ohrenbetäubendes Brüllen. Das feindliche Heer setzte sich in Bewegung. Nach der Ruhe brach nun das erwartete Inferno los. Die Erde bebte unter den Schritten der Monster. Ihr Lärm mischte sich in das Tosen im eigenen Kopf. Schon schossen die ersten brennenden Pfeile durch die Luft. Doch wie durch ein Wunder wurden sie von dem todbringenden Regen verschont. Nein, es war kein Wunder. Als Johnny nach oben sah, erkannte er die ledrigen Körper der Harpien, die über ihnen kreisten. Sie waren es, die mit ihren Leibern und Flügeln die Pfeile abfingen. Er sah den Schmerz in ihren Gesichtern, als sie selbst zu brennen anfingen. Lautlos schwebten sie dennoch weiter unter dem Himmel, bis sie zu Asche zerfallen zu Boden regneten. Eine Asche, aus der sie sich niemals wieder erheben würden. Rings um sie begann das trockene Unterholz und gleich darauf auch die Wiese zu brennen. Der Rückweg war abgeschnitten. Johnny sah panisch nach links. Dort ging Brovny. Er sah nach rechts und erkannte Mousson, den Kapitän. Mommsen und sein Vater folgten dicht dahinter. Keine 50 Meter trennten sie mehr von der gegnerischen Schlachtreihe. Johnny verfolgte wie durch einen Nebel Mousson, Brovny und den Kapitän, die ohne Pause auf die auf sie zuwalzenden Feinde schossen. Nachluden, schossen. Das Magazin wechselten, nachluden, schossen, immer und immer wieder. Er sah die Mündungsfeuer, das Bellen der Schüsse jedoch nahm er wie Rauschen aus fernen Galaxien wahr. Er spürte, wie sein eigenes Gewehr ihm vom Rücken glitt und zu Boden fiel. Sollte er sich umdrehen und es aufheben? Direkt hinter ihm war das Feuer, eine gewaltige, alles vernichtende Feuerwand. Nach wie vor regnete es brennende Pfeile, noch 20 Meter. Er roch bereits den widerwärtigen Atem der schlangenköpfigen Riesen, erkannte die Poren in den pockennarbigen Gesichtern der Gnome, die Mordgier in ihren kalten Insektenaugen. Gleich war es soweit. Gleich war alles vorbei. In seiner Hand zitterte der Revolver. Doch er brachte es nicht über sich zu schießen. Irgendetwas lähmte ihn. 2 Schritte vor ihm wankte nur noch ein Schatten ihrer selbst Lorna. Auch sie schoss nicht. Er sah keine Waffe in ihrer Hand. Plötzlich glich sie nur noch einer Vision jener Lorna, die er einst gekannt hatte. Ein Engel des Lichts in einem Meer aus Vernichtung. Noch 10 Meter. Kein letzter Satz fiel ihm ein. Kein Film seines zu Ende gehenden Lebens lief vor seinem inneren Auge ab. Da war nichts. So kam er also über einen, der Tod in der Schlacht. Als Doktorand hatte er Nächte damit zugebracht, die Berichte über Lebende des Stellungskriegs von Verdun während des Ersten Weltkriegs zu studieren. Er hatte sich Fotografien ihrer Verwundungen angesehen, grauenhafte Bilder von Menschen, die mit zur Hälfte abgeschossenen Gesichtern noch viele Jahre ein schmerzerfülltes Leben geführt hatten. Soldaten, die nur noch aus Rumpf und Kopf bestanden, aber lebten. Er hatte die Amnesiebögen behandelnder Militärchirurgen durchforstet. Ärzte in seinem Alter, völlig hilflos angesichts einer Vernichtungsmaschinerie, die sie selbst mit in Gang gebracht hatten und nun nicht mehr zu stoppen vermochten. Die Berichte hätten 1000 Jahre alt sein können, so weit weg war ihm das alles damals vorgekommen. Nun stand er selbst mittendrin, noch 5 Meter. Gerade war er im Begriff, die Augen zu schließen. Warum sollte er dem Tod nicht ein wenig entgegenkommen? Da passierte etwas Ungeheuerliches, Unvorhergesehenes. Brovny, jener Leonid Brovny, dem er selbst vor langer, langer Zeit das linke Bein abgenommen hatte, richtete sich in diesem Moment, wenige Sekunden vor dem Zusammenprall, zu voller Größe auf. Unter seinem alten, ölverschmierten Mantel zog er etwas hervor, das Johnny kannte. Das Schwert. Dlaruks Schwert. Brovny hatte Tage, Nächte lang unsichtbare Arbeit an ihm getan. Nun blitzte es, hoch erhoben im Schein des Feuers auf.
»Geh zurück! Bleibt hinter mir!«
brüllte er und schritt einbeinig voran. Das Gemetzel begann. Nicht aber jenes, mit dem alle gerechnet hatten. Noch ehe die Gnome und Riesen begriffen, was geschah, war Brovny die Krücke fest unter den rechten Arm geklemmt, dabei die ersten ihrer Reihen unbarmherzig niederzumähen. Wie von Sinnen brüllend, fräste er sich mit Laruks Schwert durch ihre Leiber, hieb Köpfe, Arme, Beine, sämtliche Gliedmaßen ab, ließ kein Stück bösartigen Fleisches auf dem anderen. Waren sein Mantel und jede Pore seiner Haut bislang von Öl und Schmierfett getränkt gewesen, so übernahm nun das Blut der Gegner diese Aufgabe. Und diese Gegner fielen wie die Fliegen. Knietief warteten sie nach kurzer Zeit bereits in Blut, Exkrementen und zermalmten Körperteilen. Johnny trampelte über Köpfe hinweg, die so frisch abgetrennt waren, dass die zerschnittenen Nervenbahnen ihnen im Verklingen noch ein überraschtes Grinsen schenkten. Unruhe machte sich unter den Feinden breit. Sie mochten allesamt nicht zum Denken geboren worden sein, doch auch sie begriffen, dass die Auseinandersetzung nicht so verlief, wie sie es gewohnt waren. Und diese Verwirrung war es, die sie nun schwächte. Das erste Mal in seinem Leben lud Johnny einen Revolver durch. Es ging tatsächlich so einfach wie in den Filmen, die er kannte. Ohne anzulegen, hob er den Arm und schoss. Der Rückstoß ließ ihn zurücktaumeln, er prallte gegen seinen Vater. Die Kugel aber erreichte ihr Ziel. Mit dem Geräusch einer berstenden Wassermelone riss das Gesicht eines Riesen entzwei, als sei es aus Butter. Was war das für Munition, die Mousson ihm gegeben hatte? Johnny registrierte eines der tiefsten Gefühle, die er je empfunden hatte. Es war pure Ekstase. Der Lärm war gewaltig. Doch er befand sich inzwischen in einem solchen Rausch, dass nichts davon mehr zu ihm durchdrang. Als sein Magazin leergeschossen war, lud er im Schutze von Brovnys breitem Rücken nach. Und wieder schoss er, schoss und schoss. Weichteile zerrissener Feinde schlugen ihm ins Gesicht. Er schmeckte ihre Körpersäfte auf seinen Lippen. Doch ihr Blut machte ihm nichts mehr aus. Es half ihm lediglich, seinen überhitzten Organismus zu kühlen. Er musste töten. Er musste sie alle töten. Zur Hölle mit dem hippokratischen Eid. Wie viele Kreaturen er inzwischen ausgelöscht hatte, konnte er längst nicht mehr sagen. Doch so viele von ihnen sie auch töteten, es schienen nicht weniger zu werden. Im Gegenteil, immer mehr von diesen Missgeburten drängten aus dem Wald auf die Lichtung. Und es hatten sich neue zu den bereits Bekannten gesellt. Solche mit Atem aus Feuer, andere mit gewaltigen Flügeln und um sich schlagenden Schwänzen aus messerscharfem Stahl. Riesen auf Pferden, groß wie Elefanten, deren Hufe mit Dornen gespickt waren. Bis zu den Oberschenkeln versanken die Krieger der Elmsfeuer in blutigem Morast. Das Vorankommen wurde immer schwerer, die Zahl der Gegner immer größer. Brovni hielt sich nach wie vor aufrecht und vernichtete, was ihm vor die Klinge kam. Doch er stand auf einsamem Posten. Immerhin konnte er die Gefährten durch seinen Einsatz schützen, den Feind zurückschlagen oder gar vernichten, aber konnte er nicht. Die Schlacht würde so noch eine Weile fortzuführen sein. Zu gewinnen war sie nicht. Johnny wurde das in diesem Moment in alles verlangsamender Deutlichkeit bewusst, während seine Hände von jeglichem Geist befreit, schossen, töteten, nachluden, schossen, töteten. Mitten in diesem Blutbad wagte er einen Blick zur Seite und hinter sich. Noch, so kam es ihm vor, waren alle von ihnen am Leben. Da vorne kämpfte Moussan, dort drüben sein Vater und Mommsen, und gleich hinter ihm der Kapitän, das Gesicht eine Maske todesverachtender Entschlossenheit. Schüsse peitschten, Mündungsfeuer blitzte, Sterbende brüllten. Dann durchfuhr Johnny ein jäher Schreck. Wo war Crescentia Rausch? Wo war Rosina? Und wo war Lorna? Hinter ihnen dröhnte die inzwischen haushohe Feuerwalze. Waren die Frauen gestürzt, hatte die Glut sie mit Sicherheit aufgefressen. Waren sie von Gegnern getötet worden, musste er ihre Körper irgendwo liegen sehen. Doch da war nichts. Hatte der blutige Sumpf sie verschlungen? Nein, das konnte nicht sein. Es konnte nicht sein, weil es nicht sein durfte. Vor Verzweiflung heulte Johnny laut auf, schoss einem dieser Nichtwesen mitten ins Gesicht, schmeckte das faulige Aroma des Blutes und sah die tumbe Visage in alle Richtungen davonspritzen. Doch er empfand keine Genugtuung mehr. Es gab keine Genugtuung, wenn man ihm das Wertvollste geraubt hatte. Er bäumte sich auf und schrie aus tiefster Seele, »Lorna!« Hand in Hand huschten drei Schemen durch das Feuer. Seit über einer Stunde schon tobte nun der Reigen der Vernichtung. Doch Lorna, Crescentia Rausch und der kleinen Rosina war es gelungen, dem Blutvergießen zu entrinnen. Wie damals im kochenden Wasser des isländischen Geysirs war es Rosina, die dank ihres Wasserwesens der tödlichen Hitze standhielt. Von ihrer Kraft profitierten die beiden anderen Frauen jetzt. Dabei waren sie keineswegs auf der Flucht. Sie befanden sich auf einer Mission. Wie von einem seligen Blitz getroffen, hatte Lorna sich mit einem Mal erinnert, wie der Vormarsch der Armeen ihres Vaters zu stoppen war. So unterschiedlich die abscheulichen Kreaturen, die ihm dienten, ihrem Äußeren nach auch waren, sie alle gehörten zu den Aburei, den Baumwesen. Sobald diese Erkenntnis sie ereilt hatte, wusste Lorna, was zu tun war. Sie mussten sich unbemerkt hinter die feindlichen Linien schlagen. Dort, tief im Wald, nicht weit vom Fuße Tortoralmars, würden sie Palamor finden. Der gewaltige, alle anderen überragende Baum hatte schon an dieser Stelle gestanden, als Mologen noch nicht mehr gewesen war als ein kurzes Aufflackern im ewigen Dunkel des Universums. Palamor war es, dem die Aburei ihre Kraft verdankten. Mologen machte sich diese nur zunutze. Und Palamors Macht, das wusste Lorna aus Erzählungen ihrer Mutter, gründete allein auf dem festen Glauben, den die Aburei in seine Unverwundbarkeit setzten. Der unbedingte Glaube der Baumwesen war somit gleichzeitig ihre Achillesferse. Und diesen Umstand galt es zu nutzen. Sie mussten sich so schnell wie möglich zu diesem Baum aller Bäume durchschlagen und es schaffen, ihn derart zu schwächen, dass jeder einzelne der Aburei in den Grundfesten seines todbringenden Glaubens erschüttert wurde und von ihm abfiel. Nur so konnte es gelingen, das feindliche Heer zu entkräften und das sinnlose Blutvergießen zu beenden. Hoffentlich gelang es ihren Männern, dem Ansturm der übermächtigen Aburei so lange standzuhalten. Wie sie Palamor bezwingen würden, wussten die drei noch nicht, und jeder Schritt, den sie sich ihm näherten, glich einem Gebet, dass es ihnen bis zu ihrer Ankunft einfallen möge. Auf das Äußerste darauf bedacht, nur ja nicht die Hand der anderen zu verlieren, stolperten sie vorwärts. Im Schutze des Feuers gelang es ihnen, an den Heerflügeln der Feinde vorbeizukommen. Die größte Angst war, dass eine von ihnen stürzte. Sobald ihnen Rosinas Hand entglitte, wäre es mit ihnen vorbei. Dann fräßen die Flammen sie unbarmherzig auf. Doch die zarte Rosina wuchs in diesem Moment über sich hinaus. Sie war sich der Verantwortung, die sie für ihre Begleiterinnen trug, wohl bewusst. Um nichts auf der Welt hätte sie eine von ihnen verloren. In Lornas Kopf tobte ein Sturm. Je näher sie Torturalma kamen, desto heftiger spürte sie den Griff des Vaters um ihren Hals. Er drückte ihr Millimeter für Millimeter die Kehle zu. Sie würgte. Nicht aufgeben, nur nicht aufgeben. Sie waren bald am Ziel. Von Ferne schwirrte gedämpft der Kampflärm herüber. Schließlich taumelten sie aus der Feuerwand ins Freie. Welch Erlösung! Mit einem Mal war da wieder Luft zum Atmen. Lorna hustete heftig. Noch immer Hand in Hand eilten sie über dunkelgrünes Moos, weich wie ein Teppich. Palamor konnte nicht mehr weit sein. Und dann sahen sie ihn, den Herrn aller Bäume. Er war so viel gewaltiger, als Lorna ihn in Erinnerung hatte. Seinen mächtigen Stamm konnten bestimmt 20 ausgewachsene Männer nicht umfassen. Seine Krone erhob sich weit über das Blätterdach seiner Untertanen. Sekunden später waren sie an seinem Fuß angelangt. Ratlosigkeit spiegelte sich in ihren Gesichtern. Wie um alles in der Welt sollte es ihnen gelingen, diesen Baum seiner Kraft zu berauben. Nicht einmal die mächtigsten Dämonen brächten das zustande. Noch während sie so ihre Möglichkeiten erwogen, vernahmen sie hinter sich ein leises Rascheln. Erschrocken fuhren sie herum und hörten, noch ehe sie etwas sahen, eine warme, freundliche Stimme, die sagte: »Du hast lange auf dich warten lassen, Pensacula Fanada Livesuma Samugadein, Prinzessin von Olenar.«
So, das war's erst einmal. Nächsten Sonntag hört ihr die Fortsetzung von Elms Feuer. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.